Ein fröhliches Moin von der Nordsee. Heute sind wir in St. Peter-Ording im Strandgutressort, wo das 38. Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival mit dem Multitalent Nelson Müller stattfindet. Herzlich willkommen, Nelson.
Ja, hallo Susanne.
Du hattest mal eine Überschrift, da hieß es, die Nordsee ist wie ein ewiges Lächeln. Da hast du keine Chance, man muss einfach zurücklächeln.
Ja, ich sitze jetzt hier ja gerade im Hotel Strandgut. Wir sind ja hier in einem Zimmer, was Landblick heißt. Das heißt, eigentlich ist der Blick eher in Richtung Inland gerichtet. Aber hier am seitlichen Fenster habe ich trotzdem noch mehr Blick und gucke auf die Nordsee und lasse mir gerade die Sonne ins Gesicht scheinen. Und das ist Medizin, ja.
Du kannst Sterne-like kochen, hast eine ausgebildete Soul-Stimme, hast zwischendurch auch noch mal ein bisschen Hip-Hop gemacht und begeisterst Millionen von Zuschauern in diversen, wirklich diversen TV-Formaten. Von der Küchenschlacht über Traumschiff bis zur eigenen Dokumentation Nelson Müllers Lebensmittelreport. Gibt es da noch irgendeinen Wunsch, der offen ist?
Ich glaube, wenn keine Wünsche mehr offen sind, wäre nicht so schön. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem sehr dankbar und sehr zufrieden und bin jetzt gerade nicht mehr in diesem Modus, täglich nach Neuem streben zu wollen, wobei das ein bisschen gelogen ist. Mit meinem neuen Hotel-Restaurant Diepeschrater Mühle bin ich gerade halt aktuell total eingenommen und da ist das Fernsehen fast ein bisschen ins Hintertreffen gerückt für den Moment. Das ist auch mein größter Wunsch gerade, das richtig gut zu machen und richtig gut hinzubekommen mit meinem Team zusammen. Deshalb habe ich gar nicht so viele andere Wünsche. Da mir so viele Wünsche schon in meinem Leben erfüllt wurden, ja, man darf das Schicksal auch nicht zu sehr herausfordern.
Du hast ja einen Lebenslauf, der ist wirklich beeindruckend. Du hast 2009 dich mit der Schote selbstständig gemacht. Wie kam es überhaupt zu diesem Ausdruck Schote?
Das Restaurant Schote habe ich damals übernommen und das hieß schon Schote und es war gut eingeführt in Essen, in Rüttenscheid, im Ausgehviertel. Und ich hatte damals eben auch Respekt vor der Aufgabe, jetzt plötzlich Unternehmer zu werden, ein eigenes Restaurant zu haben. Und da dachte ich mir, wenn man was nimmt, was die Leute schon kennen, kann das von Vorteil sein. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. So ist es die Schote geworden und auch geblieben.
2011 hattest du einen Michelin-Stern, den hast du bis heute gehalten. Chapeau, toll. 2014 hast du dann noch eine Brasserie Müllers auf der Rue in Essen dazu genommen. Dann ging es aber auch weiter. 2020 hast du dann Müllers auf der Burg als Nachfolger von Nils Henkel in Geisenheim. Und 2023 kam dann die Brasserie auf Norderney dazu. Da genau. Bist du ja wieder am Wasser, an der Nordsee.
Ja.
Einige hochkarätige Restaurants mussten aufgrund von anhaltendem Fachkräftemangel schließen. Was machst du, dass du genügend gute Leute bei deinen ganzen Gastronomieobjekten hast?
Ich weiß gar nicht, ob die Restaurants komplett wegen Fachkräftemangel schließen mussten. Aber ja, geht natürlich sehr um und wir bekommen das alle zu spüren, was ja verschiedenste Gründe hat. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich zum einen in Essen in einer Stadt bin, Deutschlands größten Ballungsgebiet. Dort gibt es natürlich viele Menschen. Das ist natürlich anders als im ländlichen Raum, wo es schwer ist, junge Menschen dafür zu begeistern. Wenn man keine Infrastruktur hat mit Amüsement, mit Ausgevierteln oder Clubbing, etwas, was die jungen Menschen ja mögen, dann ist es sicherlich schwieriger. Das ist in Essen einfacher. Dazu kommt natürlich meine Medienpräsenz, die eine Markenwirkung hat oder einen Markeneffekt, der schon auch die eine oder den anderen zu mir lockt, was gut ist, ein Vorteil ist. Aber ich habe auch über die Jahre sehr viel Lehrgeld gezahlt, muss ich sagen. Ich habe sehr viel gelernt über Menschenführung, Personalführung, habe viele, viele Fehler gemacht, habe aber auch aus meinen Fehlern gelernt. Und jetzt würde ich schon sagen, die Stimmung bei uns auf der Arbeit muss ein bisschen wie in der Schulfreizeit sein. Es muss sich ein bisschen nach Ferienlager anfühlen und trotzdem schafft man ganz viel. Das ist auch mit Hilfe meiner langjährigen Mitarbeiterin Katrin Lohmann gelungen. Da ist viel Ruhe reingekommen und da haben wir uns einfach verbessert. Dementsprechend habe ich sehr viele langjährige Mitarbeiterinnen mittlerweile. Das ist ganz toll. Aber nach wie vor muss man kämpfen und muss man sich um die Menschen bewerben. Also es ist nach wie vor ein Arbeitnehmermarkt.
Da habe ich ein Beispiel und zwar das Formel B in Kopenhagen. Die habe ich neulich besucht. Ist auch ein Sterne-Restaurant. Die haben immer neue Restaurants eröffnet, haben es aber dann so gemacht, dass sie ihre besten Mitarbeiter auch an dem Erfolg mit beteiligt haben. Die sind sozusagen Miteigentümer. Ist das auch eine Idee, die du verfolgen könntest?
Also das ist sicherlich ein sehr guter Gedanke und auch eine Idee, die ich gerne verfolgen würde, aber so weit sind wir noch gar nicht. Müllers in Essen wird jetzt sozusagen von mir ein bisschen entkoppelt. Ich betreibe das weiterhin, aber da ist auch ein langjähriger Küchenchef von mir, der dort jetzt Geschäftsführer wird. Da versuchen wir natürlich schon, so ein Beteiligungsmodell zu fahren. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Da sind wir jetzt gerade noch am Anfang.
Dann gehen wir mal auf dein neuestes Objekt. Das ist das Hotel Diepeschrater Mühle in einem Naturschutzgebiet in Bergisch Gladbach. Das hattest du Ende 2024 erworben. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Ja, ein guter Bekannter, Werner Ahrens, ist der Großcousin von Frank Gebert wiederum, der ja ein Winzer ist, bei meinem guten Freund Ernie Losen arbeitet. Und wir sind schon sehr, sehr lange miteinander gut verbandelt und er weiß immer so ein bisschen, wie es um mich steht. Und er wusste auch um meine Nöte, die ich hatte, nämlich die Not des Platzmangels in Essen. Ein wunderschönes Restaurant, das Müllers. Auch die alte Schote in Essen war ein wunderschönes Restaurant. Habe dann irgendwann mal alles zusammengeführt gehabt und habe das die letzten Jahre so betrieben, was auch gut war, weil ich, wie du schon gerade gesagt hast, viel Fernsehen gemacht habe und dann auch gar nicht die Energie und Kraft hatte, jetzt da nochmal weiterzudenken. Wir hatten nie den Platz für Events, für große Caterings. Das war immer so ein bisschen improvisiert. Und da sagt mein dann doch schwäbisches Herz, eine Situation zu schaffen, wo man das ein bisschen besser machen kann, wo es mehr Platz gibt, wo ich vernünftige Mitarbeiterräume habe, eine Küche, die groß genug ist, um eine Großveranstaltung vorzubereiten mit 100, 200 Leuten. Das ist letztendlich das, was auch finanziell oder ökonomisch Sinn macht in der Gastronomie. Diese Mühle wurde mir von Frank schon vor 15 Jahren, bevor ich die erste Schote aufgemacht habe, empfohlen und gezeigt. Und also ich habe mich dann mit Werner, seinem Großcousin, getroffen und wir haben uns das angeschaut. Und ich habe mich damals eigentlich schon in dieses Gebäudeensemble verliebt, weil es liegt total malerisch im Wald. Es ist so ein bisschen alt und neu zugleich. So eine Waldlichtung und das hat mich immer so an meine Pfadfinderzeit auch erinnert. Aber es ist auch sehr groß und vor 15 Jahren habe ich gesagt, nee, das ist eine Nummer zu groß für mich, das traust du dich nicht und habe dann abgesagt. Jetzt mit 15 Jahren mehr Erfahrung, mit vielleicht auch einen Ticken weniger Fernsehen, also ich mache ja immer noch genug, aber vielleicht ein bisschen weniger, habe ich gesagt, ja, jetzt würde ich mich an sowas rantrauen. Und mein Traum war es von mir immer, ein Hotel zu haben. Irgendwann mal am Klavier in einer eigenen Hotelbar zu sitzen und Musik zu machen und was zu kochen und mit Freunden Gastronomie, Hospitality erleben. Das war immer ein großer Traum von mir. Und jetzt geht er in Erfüllung. Irgendwie.
Jetzt wird er wahr.
Jetzt wird er wahr.
Du sagtest ja, das ist etwas abgelegen. Hast du da nicht so ein bisschen Angst, dass du vielleicht kein Personal dahin findest? Oder ist die Infrastruktur gegeben?
Nein, also die Infrastruktur, das täuscht. Wenn man sich das Satellitenbild anschaut, dann sieht man, dass die Mühle direkt auf der Stadtgrenze zwischen Köln und Bergisch Gladbach liegt, in einem Naturschutzgebiet zwar, was so ein bisschen wie so eine Art Landzunge aus dem Bergischen Land Richtung Köln ragt, aber wir sprechen davon, dass Köln-Delbrück 1 Kilometer entfernt ist mit einer S-Bahn-Station, die wiederum per Zug Menschen innerhalb von 10 Minuten zur Kölner Messe bringt. Wir haben 14 Kilometer bis zum Kölner Dom, das sind alles keine Entfernungen. Auch Bergisch Gladbach ist direkt um die Ecke, also es ist eigentlich genau die richtige Mischung. Für die Städter ist es einfach mal kurz rausfahren. Von außerhalb wirkt es abgelegen, aber es ist eigentlich in der Natur und trotzdem urban. Das ist der Vorteil.
Genial. Warum hast du dich Relais und Chateau angeschlossen?
Relais und Chateau war etwas, was ich über meinen Lehrmeister Holger Bodendorf kennengelernt habe, der das Landhaus Stricker auf Sylt betreibt. Dann auch mit der Burg Schwarzenstein, die auch ein Relais und Chateau Hotel ist. Dann sind wir mit der Schote auch Relais und Chateau geworden. Eine Vereinigung von Hospitality-Hotels und Restaurants, in denen bestimmte Werte eben gelebt werden. Eben dieses Thema Nachhaltigkeit, Gastfreundschaft, aber auch Umgang. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur auf Umweltschutz bezogen, sondern eben auch auf soziale Nachhaltigkeit. Das waren alles Werte, die ich ganz toll fand. Dann das hohe Qualitätsverständnis, das hat mich sehr beeindruckt. Und eben aber auch das Netzwerk, das ist ja immer gut, ne? Mit Kolleginnen und Kollegen sprechen zu können, sich austauschen zu können. Mitarbeiter können vergünstigt in diesen ganzen Häusern auf der Welt übernachten. Da die Hotellerie ja jetzt für mich auch ein bisschen was Neues ist, also nicht neu in dem Sinn, ich habe ja immer als Koch in Hotels gearbeitet, aber das mal selber zu betreiben, ist jetzt schon was anderes. Und da, glaube ich, ist die Verbindung mit so einer Brand eben dann schon gut als Einordnung auch für Gäste von außen. Es gibt ja verschiedene Gruppen wie Romantik-Hotels oder Leading. Aber Relais und Chateau passt, finde ich, sehr gut zu uns. Und da sind wir sehr froh und dankbar, dass wir da vorab schon aufgenommen wurden jetzt mit dem neuen Projekt.
Du hattest ja Top-Ausbilder. Du warst ganz am Anfang in Stuttgart, wo du aufgewachsen bist. Und bist dann auf Sylt bei Holger Bodendorf, ja, genau, im Winnetou. Dann bist du zu Henry Bach und auch zu Lutz Niemann. Das ist auch ein Mitglied vom Schleswig-Holstein Gourmet Festival in der Orangerie. Was hast du von diesen Stationen für deinen Küchenstil mitgenommen?
Oh, das ist eine schöne Frage, denn das bringt Lächeln und viel Erinnerung zurück. Ja, angefangen von Holger, da weiß ich noch genau, auf Sylt ist ja auch Platzmangel. Als ich dort meinen ersten Ausbildungstag angetreten bin, war ich sehr verwundert über das kleine Kühlhaus für ein großes Hotel und war alles top ordentlich, wurde ja alles frisch gekocht. Es war Handwerk pur, ne? Handwerk pur. Und wenn man Holger kennt, er ist ja trotzdem auch ein Lifestyle-Mensch, ja, immer gerne surfen gegangen oder Harley fahren gewesen. Für mich war Kochen damals schon so weiße Kochjacke, Haubenmütze und Klassik. Und dann habe ich aber jemanden kennengelernt, der eigentlich wie so ein Rockstar irgendwie um die Ecke kam und aber trotzdem gleichzeitig also das Leben so spielerisch genommen hat und mit Leichtigkeit und trotzdem aber sehr akribisch am Herd war. Diese Mischung, die hat mich total motiviert und hat total Spaß gemacht. Lutz Niemann war vielleicht ein bisschen klassischer wieder, da wurde ein bisschen klassischer gekocht. Auch wieder sehr viel Handwerk, also da will ich mich immer noch sehr lebhaft an die Rebhühner erinnern, die wir im Maritim Keller auseinandergenommen und zerrupft haben und dann auch im Ganzen zubereitet haben, gefüllt, badiert, ladiert, jegliche Art und Weise. Ja, bei Henry war es dann auch wieder so ein sehr philosophischer Mensch, mit dem ich am Herd über Gott und die Welt sprechen konnte. Und auf der anderen Seite ging es um die zwei Sterne in der Residenz. Alle drei Lehrmeister waren wirklich ein tolles Rüstzeug, muss ich sagen.
Hast du heute noch Kontakt zu allen?
Ich habe zu allen Kontakt. Henry ist ja leider verstorben 2024. Das war natürlich ein sehr schwerer Schlag, muss ich sagen, für uns alle. Für alle Schüler und Schülerinnen, es waren ja doch eine Menge, also Leute wie Christoph Rüffer, Heiko Antoniewicz, Erik Arnecke, Erik Werner, so viele Köche und Köchinnen, die ja bei Henry in der Schule waren. Für alle war das, glaube ich, eine schwierige Zeit. Zu Lutz habe ich super Kontakt, wenn mal was ist, telefoniere ich mit ihm, er war auch schon Gastkoch bei mir. Holger genauso, mit Holger bin ich jetzt auch bei Relais und Chateau zusammen. Gastronomie schweißt zusammen, das ist wie eine Familie, das sind für mich immer noch meine Chefs und das ist was ganz Tolles.
Du bist Fan vom Hausmannskost, wie Matthias mit Bratkartoffeln, Scholle oder Eintöpfen. Wie zeigt sich denn deine Leidenschaft für das Bodenständige in der Speisekarte, zum Beispiel von dem Sternrestaurant Schote?
In der Schote interpretieren wir solche Themen dann eher, ne? Also beispielsweise habe ich gerade im Menü mit Schupfnudeln oder Burbespitzle, wie der Schwabe sagt, und Reh. So eine Art Rehpfeffer mit Burbenspitzle und Rotkraut, ja, also das ist ein Gang aus der Schote gerade. Wobei, Hausmannskost ist das nicht, das ist eher klassische deutsche Küche. Geht vielleicht so ein bisschen in den Bereich rüber, aber es gibt immer mal wieder so kleine Links dazu. Und dann natürlich neu interpretiert und modern angerichtet. Das ist für mich immer der Anker, die kulinarische Reminiszenz an meine Herkunft, wie ich aufgewachsen bin. Das gibt es schon immer mal wieder zwischendurch, ja.
Du machst einen tollen Bogen zur nächsten Frage. Ich habe hier so viele Fragen, dann weiß ich immer, welche ich nehme. Du bist im Februar 1997 in Ghana geboren, also hat sich ja bald Geburtstag.
Ja, 97 wäre schön, aber 79.
79, Entschuldigung, war Andrea. Ja, also du bist im Februar 1979 in Ghana geboren. Deine Zieheltern kommen aus Dithmarschen, zumindest deine Mutter. Im Priel von Büsum hast du schwimmen gelernt, habe ich gelesen. Und bist aber in Stuttgart aufgewachsen. Was liegt dir denn mehr, Nordsee oder Berge?
Ja, ich glaube, ich würde sagen, Nordsee liegt mir mehr. Also ich liebe die Berge sehr und bin immer wieder erstaunt, wie viel tolle Energie entweder so ein Berg-Wander-Sommerurlaub gibt oder auch Skifahren, beziehungsweise ich fahre jetzt nicht sonderlich gut Ski, aber bin gerne in der Skigegend und das ist toll. Aber wenn ich entscheiden müsste, würde es mich immer ins Meer ziehen.
Friesisch oder Schwäbisch?
Ich finde, heutzutage in Zeiten, wo es doppelte Staatsbürgerschaft gibt, kann man auch Friesenschwabe sein.
Super, ja. Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Das Strandgut-Ressort von Jörn Zroka und Carsten Werner ist ein besonderes Hotel, wo wir heute sind, das den Fokus auch auf Musik legt. Hier kommen auch deutsche Liedermacher und Sänger, Sängerinnen wie Johannes Oerding oder Vincent Weiss, um im hoteleigenen Tonstudio auch mal neue Songs aufzunehmen und an der Nordsee sich den Kopf frei zu machen. Du spielst selbst Gitarre und hast auch eine Gesangsausbildung gemacht. Wie passt Musik und Kochen zusammen?
Musik ist ja so mein Hobby. Ich liebe es einfach. Und es ist natürlich auch sehr ähnlich. Man hat verschiedene Würzelemente, ja, wenn man einen Song neu macht beispielsweise. Auch den kann man überwürzen und überladen. Und auch da ist es wichtig, die Balance zu finden. Manchmal ist weniger mehr. Man kann ewig dran rumfeilen. Die Wirkung eines Songs ist ja auch sehr ähnlich zu einem Gericht. Vielleicht ja noch direkter, weil natürlich Schall übers Ohr noch schneller in den Körper geht, ja, und auf größere Menschenmassen übertragbar ist. Das geht mit einem Gericht nicht so leicht oder braucht man dann eine große Brigade. Aber die Reaktion ist oft ähnlich. Ein Lächeln, eine Erinnerung, ein emotionales Erlebnis. Und deshalb passt das, finde ich, sehr gut das zusammen. Ist ja beides für die Sinne und ich finde auch in Kombination ist das toll. Ein Restaurant, wo die Musik stimmt, die Lautstärke stimmt, aber auch vielleicht den Verlauf des Abends nochmal verändert, wenn sie später lauter wird und Leute dazu animiert, noch geselliger zu werden, vielleicht sogar zu tanzen. Das hat schon eine Power.
Gibt es bei dir in der Schute deine eigene Musik?
Bisweilen, irgendwann kann ich es dann auch nicht mehr hören. Also ich muss mich jetzt auch nicht fünfmal am Abend singen hören. Aber der ein oder andere Song ist in der Playlist drin und das läuft dann schon mal, ja.
Auf welche Kostproben, kulinarisch und vielleicht auch musikalisch, dürfen sich heute die 100 Gäste beim Schleswig-Holstein Gourmet-Festival im Strandgut-Resort freuen?
Kulinarisch werden wir so ein bisschen einen Auszug machen aus dem aktuellen Schote-Menü. Wir werden so eine kleine Fingerfood-Snack-Variation am Anfang machen mit einem kleinen Cracker, mit einem Waldorfsalat, mit einem kleinen Kartoffelkrapfen, mit einem Birnenmakaron, mit einem geräucherten Entenschinken, Rotkohlsalat, einer Linsencreme. Dann geht es weiter mit so einer kleinen Tatarpraline mit einem Weißkohlsud, wir haben Kaisergranat dabei, wir haben Kabeljau dabei und die Hansegarnele hier aus der Region, die wir mit verarbeiten, mit Muscheln, also so ein Nordseegang im Grunde genommen. Und dann geht es auch schon wieder rüber zum Hauptgang, zu einem schönen Anglais, was wir mit so einer Art gebackenen Kartoffel servieren, Kohlrabi dazu, Pilze, eine schöne Trüffelschü und im Dessert gibt es einen Apfel. An apple a day keeps the doctor away. Jetzt ist immer noch Winter und da haben wir einen richtig schönen Apfel, den unsere Konditorin, die liebe Sandra, gemacht hat. Übrigens Konditorin dann auch in der Diepischrater Mühle, dort werden wir eine kleine Konditorei auch haben. Sie mit zwei Kolleginnen wird dort für die Hochzeitstorten sorgen und für die Pralinen im Hotel.
Was ist für dich das Geheimnis eines gelungenen Gerichts?
Ich finde die Frage ziemlich schwierig. Es ist schwierig zu beantworten, wenn man mal genau drüber nachdenkt, dann ist es ein bisschen wie bei Musik auch. Es gibt Musikstücke, die überhaupt nicht in einer klassischen Form sind. 10 Minuten gehen oder so, wo man sagen würde, gerade zum Beispiel unter heutigen Gesichtspunkten, wo die Musik nur noch 3 Minuten sein darf und die Hookline sofort kommen muss, die aber Klassiker sind, die wunderbar funktionieren, die Welthits sind. Und dann gibt es Songs, die folgen so einem ganz klassischen Ding und so ist es beim Kochen auch. Ich würde sagen, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ja? Es kann was ganz Reduziertes sein, wenn man es aus der skandinavischen Küche kennt, ja, so ein puristisches Gericht, wo du sagst, ja, das ist einfach, aber es ist halt einfach stimmig. Ja, ein Stück Fleisch auf dem Holzkohlegrill gebraten mit einer Soße, wo du den Teller anguckst, vielleicht wie im Museum bei dem Bild mit dem einen Punkt drauf und sagst, ja, soll es das jetzt gewesen sein? Aber du probierst und sagst, ja, hier fehlt einfach nichts mehr. Und dann kann es ein komplexes Aromenfeuerwerk, Spektakel mit 1000 Handgriffen und handwerklichen kleinen Details sein. Das ist auch toll. Deshalb, ich glaube, Geschmack, Qualität, Produktqualität, das ist natürlich im Vordergrund. Es muss schmecken, es muss Spaß machen. Das ist, finde ich, was ein Gericht können muss.
Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema auch für dich bei dir und bei der Arbeit. Wie integrierst du umweltbewusste und nachhaltige Praktiken in deinen Restaurants?
Ich glaube, da kann man relativ strukturiert und einfach auf der Basis erstmal anfangen, saisonal einzukaufen, zu kalkulieren. Gerade das Ökonomische ist natürlich wichtig und ja auch im eigenen Interesse, dass man nicht zu viel wegwerfen muss. Ja, Lebensmittelverschwendung ist ja ein ganz großes Thema leider auch der heutigen Zeit. Für mich gehört aber eben zur saisonalen Nachhaltigkeit auch die soziale Nachhaltigkeit dazu, da ich der Meinung bin, wir können nicht von jetzt auf nun Produkte von unseren Speisekarten verbannen, die aus Übersee kommen. Da viele ja darauf angewiesen sind, viele Familien, ja, solange der Bananenpreis, sage ich jetzt mal, die Wahl des Discounters bestimmt, ist da, finde ich, überhaupt nicht dran zu denken. Aber da kann man natürlich dann beispielsweise auf Fairtrade-Siegel achten, also generell auf Siegel achten, auch wenn die nicht immer nur 100% aussagekräftig sind, tut man damit meistens schon ein bisschen mehr, als wenn man da nicht drauf achtet. Auch beim Fischkauf beispielsweise MSC oder darauf zu achten, wo die Sachen herkommen, wie die produziert werden, vielleicht sich doch noch mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist es eigentlich, sich damit zu beschäftigen, wo die Lebensmittel herkommen, in welcher Art sie produziert werden und dann kann man es einordnen in das Thema CO2-Bilanz, faire Bezahlung. Ich glaube auch, man muss sich immer bewusst sein, wenn etwas sehr günstig ist, geht es immer zu Lasten entweder des Produktes oder der Menschen, die dahinter stehen. Noch dazu ist ja auch die Gesundheit etwas Nachhaltiges, die eigene Gesundheit. Von daher finde ich es schon wichtig, was man in sich hineingibt.
Wohin reist du eigentlich gerne, wenn du dann mal irgendwann Zeit hast?
Also ich reise sehr gerne innerhalb Europas. Also ich habe auch schon Fernreisen natürlich angetreten, aber ich bin ein großer Europa-Fan. Ich liebe Frankreich, liebe Italien, liebe Spanien. Ich bin auch sehr gerne in Deutschland unterwegs. Gerade mit meinen Eltern in der Jugend habe ich eigentlich sämtliche Mittelgebirge bereist, vom Spessart bis zum Hunsrück, Eifel, Bayerischer Wald. Wir hatten eine Ferienwohnung in der Pfalz. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Thema. Norderney, brauchen wir nicht drüber reden. Hier ist St. Peter-Ording, wenn man hier rausschaut, das ist wunderschön und manchmal muss man gar nicht so weit reisen. Ich sag mal, in diesem Radius findet man mich eigentlich am liebsten.
Dann bleibt mir ja nur noch eine Frage. Du bist so viel unterwegs, businessmäßig, in TV-Projekten. Wie hältst du dich mental und körperlich fit? Du siehst wirklich jung und dynamisch aus, aber wie machst du das? Denn das macht einem ja was mit einem Menschen, wenn man dauernd im Kopf alles mit sich rumträgt. Mhm. Du hast die Wirtschaftlichkeit von einem großen Unternehmen. Du fährst ja schon ein großes Schiff durch die Gegend.
Fischkutter, genau. Also ich versuche ein bisschen Sport zu machen. Seitdem ich 40 bin, habe ich angefangen wieder zu trainieren. Ich habe früher ja sehr viel Handball gespielt. Da ist die Substanz noch sehr gut. Ja, bin ich meiner Mutter auch sehr dankbar, dass sie das durchgezogen hat. Und dann habe ich in den 30ern wenig gemacht. Mit 40 habe ich angefangen zu boxen. Das hat mir total Spaß gemacht. Da versuche ich einfach dran zu bleiben. Jetzt, wo ich gerade in meiner Phase bin mit dem Hotel, ist es etwas schwierig. Aber es wird dann wieder losgehen und weitergehen. Das ist ein super Ausgleich für mich. Dann die Gespräche mit meiner Mutter, meinem Vater, mit meinen Eltern, die sind für mich sehr, sehr wichtig, sind nach wie vor tolle Sparringspartner, die mir immer einen super Rat geben können und auch immer die letzte Instanz für mich sind. Und dann natürlich auch die Gespräche mit meinen Freunden. Ja, ich habe einen tollen Freundeskreis, auch ein, zwei, ich sag mal, Coaches oder Berater, mit denen ich mich super abstimmen kann. Das macht schon Spaß und das ist auch wichtig.
Du strahlst ja, die Nordsee
klar.
an,
ja, klar.
Die Sonne strahlt zurück.
Die Sonne strahlt zurück, genau.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Schleswig-Holstein-Rugby-Festival und danke, dass du dabei bist.
Danke dir, Susanne.